Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 62. Er fand im ersten Augenblicke kein Wort, um die während des Aussteigens unterbrochene Unterhaltung wieder zu beginnen. Seine Augen ruhten auf ihrem Gesichte, als wollte er jeden einzelnen ihrer Züge genau studieren. Sie irrten herab auf ihre wundervolle Büste, auf ihre vollen, herrlichen, gerundeten Arme, auf das kleine Füßchen, welches sich unter dem Saume des Kleides hervorstahl. Er musste fühlen, dass sein Blick für das Mädchen peinlich sei, aber er war nicht der Mann, eine gewöhnliche Redensart, ein triviales Kompliment hervorzubringen. Er bog sich nieder, nahm die Hand in die seinige und drückte sie an seine Lippen. »Majestät«, sagte sie ganz erschrocken, indem sie ihr Händchen zurückzog. »Verzeihung, Mademoiselle«, sagte er, »es war dies die Huldigung, welche der Untertan seiner Königin zu bringen hat.« Sie erglühte vor Verlegenheit. Glücklicherweise erlöste sie der eintretende Wirt von der Notwendigkeit, eine Antwort geben zu müssen. Der Kaiser gab Befehl, den Damen eine kleine Erfrischung zu reichen. Sie erhielten ein Gläschen Wein und einige Scheiben Honig, das einzige, was hier anständigerweise genossen werden konnte. Die beiden Marschälle unterhielten sich lebhaft mit ihren Damen, um dem Kaiser Muße zu geben, sich ganz dem schönen Mädchen zu widmen. Dies tat er denn auch, bis ein Mann erschien, welcher einen Tresenrock anhatte und eine gewaltige Perücke auf seinem Kopfe trug. Er verbeugte sich so tief vor dem Kaiser, dass ihm die Perücke beinahe von dem Kopfe herabgefallen wäre. Dieser Anblick bot eine geradezu lächerliche Situation. »Wer?«, fragte Napoleon kurz. »Sire, ich habe die Ehre, der Mayor dieses Ortes zu sein«, antwortete er. Der Mann blickte ganz erschrocken unter seiner Perücke hervor. »Schlechter Beamter«, fuhr der Kaiser fort. Die zornigen Augen Napoleons bohrten sich in das Gesicht des Meer ein, so dass dieser fast alle Fassung verlor. »Ich weiß nicht, Sire«, stotterte er, »womit ich mir das Missfallen...« »Zorn, nicht Missfallen«, rief der Kaiser. »Kennen Sie den Weg nach Wuzier?« »Ja.« »Gehen Sie ihn selbst?« »Sehr oft.« »Auch bei Nacht?« »Nein.« »Wann sonst?« »Nur bei Tage.«
»Warum?«
»Weil man des Nachts nicht sicher ist.«
»Weshalb nicht sicher?«
»Es gibt eine Menge Marodeur und ähnliche Subjekte im Walde.«
»Gibt es die, wirklich?«
»Ja, Sire.«
»Daher vermeiden Sie, des Abends durch den Wald zu gehen?«
»Ja.«
»Das ist alles, was Sie tun?«
Erst jetzt kam dem Beamten die Ahnung, weshalb er zu dem Kaiser beschieden sei. »Ich konnte nichts anderes tun, Sire. Ich war machtlos«, antwortete er. »Pah, Sie mussten Truppen requirieren. Ich habe es getan.«
»Nun?«
»Ich bekam keinen einzigen Soldaten.«
»Ah, warum?«
»Der Kaiser war abwesend und dieser König, welcher vorgab, Regent zu sein.«
Der Mann zuckte bei diesen Worten die Achseln. Dies war die beste Entschuldigung, welche er vorbringen konnte. Sie tat auch sofort ihre Wirkung. Das Gesicht Napoleons klärte sich auf. Er machte eine abwehrende, verächtliche Handbewegung und sagte,
»Ah, dieser König, ja, er gab Ihnen kein Militär?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Er habe keins«, sagte man mir.
Da wendete sich Napoleon lächelnd zu Ney und sagte, »Was meinen Sie dazu, Marschall?«
Ney zuckte die Achseln und antwortete, »Um Militär zu haben, muss man selbst Soldat sein.«
»Richtig, dieser König ist ein guter Privatmann, ein Herrscher, ein Soldat, ein Feldherr wird er nie. Frankreich braucht einen Mann, wie ich es bin, sonst wachsen die Banden dem Volke über dem Kopfe zusammen. Ich war so kurze Zeit hinweg und werde doch jahrelang zu tun haben, um wieder Ordnung zu schaffen.«
Und sich wieder zu dem Meer wendend, sagte er,
»Diese Damen sind vorhin überfallen worden.«
»Mein Gott, ist zwar«, rief der Mann erschrocken.
Wenn Napoleon sich der Damen selbst annahm, so war der Fall doppelt bedenklich.
Kennen Sie dieselben? Die Frau Baronin de Saint-Marie, Majestät. Gut, wäre nicht ein tapferer Kavalier dazu gekommen, so lebten sie wohl nicht mehr. Draußen liegen die Leichen der Kerls und zwei erschossene Pferde. Bringen Sie das in Ordnung. Wie viel Truppen sind nötig, um den Wald zu säubern? Wenigstens eine Kompanie, Sir. Sollen Sie haben, bereits morgen. Was werden Sie zunächst tun?
Es wird nötig sein, ein Protokoll aufzunehmen, Sir.
Haben Sie Papier?
Leider habe ich keines mit.
General Gourgaud, mein Schreibzeug.
Der General holte Napoleons Reiseschreibzeug nebst Papier aus dem Wagen herbei. Der Kaiser wendete sich an den Mäher und sagte:
Setzen, Papier nehmen und schreiben. Werde das Protokoll selbst diktieren?
Dies geschah. Es war ganz so des Kaisers Art und Weise, sich mit einer solchen Angelegenheit zu befassen. Er wollte damit seinen Untertanen zeigen, dass er ihren Beruf vollständig kenne, überblicke und verstehe. Darum hatten seine Beamten so großen Respekt vor ihm und daher gab es in dem Apparate seiner Verwaltung so große Ordnung. Die Feder des Mähers flog förmlich über das Papier. Es war ihm noch nie vorgekommen, dass ihm ein Kaiser diktiert hatte. Darum lief ihm der Schweiß von der Stirn. Endlich war er fertig. Der Kaiser nahm das Protokoll, las es durch und fügte noch den eigenhändigen Befehl in Betreff der notwendigen Truppen in der Höhe einer ganzen Kompanie bei. Dann unterzeichnete er.
»Fertig«, sagte er. »Morgen kommen die Soldaten. Übermorgen muss der Wald gesäubert sein. Verstanden?«
»Ich gehorche Ihnen mit Freuden, Sir«, antwortete der Mäher, indem er sein Sacktuch zog, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen.
»Aufbrechen also!«
Bei diesen Worten bot der Kaiser Margot ihren Überwurf wieder an, den er ihr eigenhändig um die vollen, weißen Schultern hängte. Seine Fingerspitzen berührten das warme, elektrische Fleisch und er brachte etwas länger zu, als es unbedingt notwendig gewesen wäre. Dann reichte er ihr den Arm, um sie zum Wagen zu führen, wo er ihr selbst half, einzusteigen. Ney und Grouchy folgten ihren Damen. Dann setzte sich der Zug unter der militärischen Bedeckung der 12 alten Gardisten wieder in Bewegung. Kurz nachdem Napoleon in die Gaststube getreten war, stand hinter dem Hause die dunkle Gestalt eines Mannes, welcher auf jemand zu warten schien. Er stampfte leise, aber ungeduldig mit den Füßen. Da öffnete sich die Hintertüre des Hauses und die Tochter Barchans schlich herbei.
»Berrier, seid ihr da?« flüsterte sie.
»Ja«, antwortete er.
»Wartet ihr bereits lange?«
»Länger, als mir lieb ist.«
»Ah, aber ich konnte nicht eher.«
»Was für Herrschaften sind es?«
»Oh, Berrier, ihr werdet es gar nicht glauben.«
»Keine Einleitung, ich habe keine Zeit. Sind es die Marschälle?«
»Ja, zwei Marschälle.«
»Ney und Grouchy?«
»Ich kenne sie nicht. Es ist noch ein General dabei und dann noch einer, den ihr nicht erraten werdet.«
»Wer ist es?«
»Ratet! Donnerwetter! Ich habe dir bereits gesagt, dass ich keine Zeit habe. Rede!«
»Der Kaiser selbst ist dabei.«
»Der Kaiser? Napoleon selbst?« flüsterte der Mann.
»Ja.«
»Weißt du es genau?«
»Ja.«
»Aber du kennst ihn doch nicht.«
»Oh, ich habe sein Bild 100-mal gesehen. Er gleicht demselben ganz genau.«
»Wie ist er gekleidet?«
»Er trägt hohe Stiefel, einen grauen Rock, weiße Weste und ein kleines Hütchen.«
»Hat er einen Bart?«
»Gar keinen. Ich habe ihn durch das Küchenfenster gesehen.«
»Die Beschreibung stimmt, aber ein Irrtum ist doch noch möglich. Man sagte noch heute am Vormittage, dass der Kaiser sich in Paris befinde.«
»Er ist es, mein Herr. Der Wirt kennt ihn ganz genau.«
»Dann möchte ich es fast glauben.
Übrigens hat der Kaiser nach dem Meer geschickt.«
»Weshalb?«
»Das weiß man nicht. Man wird es erst hören, wenn der Meer kommt.«
Das ist allerdings außerordentlich. Auf die Anwesenheit des Kaisers sind wir ja gar nicht vorbereitet. Was ist da zu machen?
Ihr wolltet die Marschälle überfallen?
Ja.
Aber den Kaiser nicht?
Der Gedanke wäre ja ganz und gar verwegen und außerordentlich.
Dummkopf!
Warum?
Der Kaiser zahlt ebenso gut ein Lösegeld wie die anderen. Er muss sogar doppelt so viel geben.
Dann teilt ihr, seid reich und könnt auseinandergehen.
Alles ist allerdings wahr. Aber wenn wir ihn erschießen,
so schadet das auch nichts. Er hat jedenfalls so viel bei sich, dass ihr genug habt.
Du magst recht haben, obgleich es ein verfluchter Gedanke ist, den Kaiser zu überfallen.
Übrigens brauchen wir ihn ja nicht zu beschädigen. Wir schießen auf die Pferde.
Zunächst auf die Soldaten.
Er hat Soldaten mit?
Ja, Reiter. 8 oder 10 habe ich gesehen.
Das wären ihrer noch nicht so viele. Wir sind jetzt 19 Mann.
Ist mein Vater dabei?
Er ist noch nicht zurück.
Auch Fabien nicht?
Nein.
Wo sie nur bleiben. Übrigens sind 3 Damen bei dem Kaiser.
Wer sind sie?
Ich weiß es nicht. 2 saßen so, dass ich sie durch das Küchenfenster nicht sehen konnte, und die 3. kannte ich nicht. Sie war jung und sehr schön.
Das ist gut. Wenn Damen dabei sind, werden sich die Herren nicht verteidigen, um die Damen nicht in Gefahr zu bringen.
Kennst du die Baronin Saint-Marie?
Ja.
Sie ist heute hier vorübergefahren oder gar bei euch eingekehrt?
Ich hörte, dass sie am Morgen vorübergefahren sei. Wenigstens ist es ihre Karosse und ihre Kutsche gewesen, welche man gesehen und erkannt hat.
Ist sie wieder retour?
Man hat nichts gesehen oder gehört.
Das genügt. Wir wollen ihr nichts tun. Also weiter hast du nichts zu sagen?
Ich weiß weiter nichts.
So will ich sofort zurück.
Werdet ihr den Kaiser angreifen?
Noch weiß ich es nicht. Ich werde erst mit den anderen sprechen müssen.
Du wirst sie nicht zur rechten Zeit erreichen, denn der Kaiser und die Marschälle fahren, während du den Weg zu Fuß zurückzulegen hast.
Hältst du mich für so dumm?
Dummköpfe seid ihr doch alle. Was könntet ihr machen, wenn ich nicht hier im Gasthofe diente und euch die gehörige Auskunft erteilte?
Ein Pferd solltest du haben.
Ich habe ja eins.
Ach, von wem?
Denkst du etwa, ich gehe zu Fuß den Marschällen entgegen, so dass sie unseren Hinterhalt eher erreichen als ich, der ich Nachricht bringen soll?
Wir haben am Vormittage einen aus dem Sattel geschossen, der eine ganz allerliebste Geldkatze bei sich hatte.
Das Pferd haben wir eingefangen und für uns behalten.
So kamst du hierher geritten?
Ja.
Wo steht das Pferd?
Vor dem Orte in der Waldecke.
So mache, dass du fortkommst und mit den anderen reden kannst, ehe die Herren erscheinen.
Ehe sie kommen, müsst ihr einig geworden sein.
Das ist richtig. Horch, jetzt kommt jemand.
Das wird der Mäher gewesen sein, nachdem der Kaiser geschickt hat.
Also, du bist überzeugt, dass es der Kaiser wirklich ist, kein anderer?
Er ist es, ich kann darauf schwören.
Nun, so will ich es glauben. Gute Nacht.
Ich hoffe, morgen zu hören, dass weder der Kaiser noch die Marschälle in Sedan angekommen sind.
Sage meinem Vater, er soll mich besuchen. Gute Nacht.
Sie ging wieder nach der Küche. Er schlüpfte fort, eilte durch den Ort und erreichte sehr bald die Waldecke, in welcher das Pferd stand.
Er band es los, stieg auf und ritt rasch davon, der Richtung nach Roncourt zu.
Dort, am Kreuze an der Straße, lagen seine Kameraden noch immer. Seit dem Nachmittage waren noch mehrere zu ihnen gestoßen, so dass sie nun wirklich 19 Mann stark waren. Sie hörten den Huftritt seines Pferdes nahen.
»Ein Reiter«,
flüsterte einer.
»Wer mag es sein?«
»Jedenfalls Berrier«, meinte ein anderer.
»Das werden wir gleich hören.«
Er hatte recht, denn als der Reiter näher kam, begann er das Lied zu pfeifen. »Ma chère est la belle Madeleine.«
»Berrier«, rief einer.
»Ja, ich bin es«, antwortete er.
»Wie steht es?«
Gut, außerordentlich gut. Wartet ein wenig, ich komme gleich.«
Er stieg ab, führte sein Pferd in den Wald und band es an einem Baum fest und begab sich zu den Wartenden, von denen er mit Fragen bestürmt wurde.
»Nicht alle auf einmal«, sagte er. »Hört, es steht uns ein außerordentlicher Fang bevor, vorausgesetzt, dass ihr den richtigen Mut dazu habt.«
»Mut«, rief einer, »ich schieße dich nieder, wenn du denkst, ich fürchte mich.«
Ich auch«, erscholl es im Kreise.
»Gut, gut, schreit nicht so. Man kann nicht wissen, ob jemand in der Nähe ist. Also hört, wen wir zu erwarten haben.«
»Die Marschälle doch«, fragte ein Ungeduldiger.
»Ja.«
»Alle beide?«
»Ja, Ney und Grouchy. Die Nachricht, welche wir erhielten, war also eine ganz richtige.«
»Die beiden Offiziere kommen von Caen nach Sedan, aber sie kommen nicht allein. Zunächst ist noch ein General bei ihnen.«
»Welcher?«
»Das konnte ich nicht erfahren. Ferner, und das ist die Hauptsache, welche ich euch mitzuteilen habe, ist der Kaiser selbst bei ihnen.«
»Der Kaiser?« fragte es rundum.
»Ja, es sind 3 Wagen, in einem der Kaiser, im 2. Ney und im 3. Grouchy. Der 3. General scheint beim Kaiser zu sitzen.«
»So ist jedenfalls auch Bedeckung dabei. 8 oder 10 Reiter von der alten Garde.«
»Pfui Teufel, da würden wir zu tun bekommen.«
»Zu tun? Pah! Wir stecken hinter den Büschen, schießen die Wagenpferde und die Gardisten nieder. Dann haben wir die Offiziere und Damen noch ganz allein.«
»Damen? Ah!«
»Ja, es sind 3 unbekannte Damen dabei.«
»Das ist gut. Die Herren werden sich ergeben müssen, um die Damen zu schonen.«
»Das habe ich auch schon gesagt. Was meint ihr zu diesem Unternehmen?«
Es entstand eine längere Pause. Im ersten Augenblicke hatte der Gedanke, den großen Kaiser anzufallen, für alle etwas Ungeheuerliches. Aber der Nimbus, welcher das Haupt Napoleons früher umschwebt und so oft beschützt hatte, hatte durch den Sieg der Verbündeten und die Niederlage in Russland viel von seinem Glanze eingebüßt. Er war nicht mehr der Enfalebe, der Unsterbliche und Unbesiegbare. Dieser Umstand machte sich auch hier geltend. Einer der Vagabunden fragte,
»Wird er Geld bei sich haben?«
»Jedenfalls, und die Marschälle auch.«
»Und wenn sie denn auch kein Geld hätten«, meinte ein anderer, »denkt euch, welch ein ungeheures Lösegeld wir erhalten könnten, wenn wir ihn fingen.«
Da sagte der Alte, welcher sich schon heute am Nachmittag bemerkbar gemacht hatte,
»Die Hauptsache ist doch eine ganz andere, denke ich.«
»Was meinst du? Sag es.«
»Gesetzt, wir fangen den Kaiser. Wisst ihr, wer Lösegeld bezahlen würde?«
»Nun, doch er selbst.«
»Ja, erstens, aber zweitens auch die Royalisten und drittens die Feinde Frankreichs.«
»Lösegeld?
Das glaube ich nicht.«
»Nun, ich mag mich da nicht richtig ausgedrückt haben. Ich meine, wenn plötzlich der Kaiser verschwindet, so würden die Bourbonen und Orleanisten, die Republikaner und auch die Russen, Preußen, Österreicher, Engländer und Holländer sicher sehr große Summen bezahlen, um sicher zu sein, dass er nicht wieder erscheint.«
»Ah, das ist wahr.
Man könnte sich mit einer einzigen Kugel oder einem kleinen Messerstiche vielleicht 1 Million verdienen.«
»Donnerwetter!«
»Ja, das ist ganz sicher, aber dazu gehört vor allen Dingen zweierlei.«
»Was?«
»Erstens ein sicherer Ort, welchen kein anderer entdecken könnte, und zweitens die größte Treue und Verschwiegenheit von unserer Seite.«
»Oh, an beiden sollte es gewiss nicht fehlen.«
»Ich hoffe es, aber wann werden die Wagen erscheinen?«
Der Mann, welcher im Hofe des Wirtshauses in Le Chêne gewesen war, antwortete, »Der Kaiser ließ den Mär kommen, viel aber kann er mit so einem Manne nicht zu sprechen haben. Darum können die Wagen alle Augenblicke erscheinen. So gilt es, seinen raschen Entschluss zu fassen.«
»Aber wo stecken wir ihn und die Marschälle hin?«
»Donnerwetter, das wird sich später zeigen.
Das können wir beraten, sobald er sich in unseren Händen befindet. Jetzt vor allen Dingen müssen wir, ohne einen Augenblick Zeit zu verlieren, den Entschluss fassen, ob wir überhaupt zugreifen wollen oder nicht.«
»Natürlich, ich bin dabei«, sagte einer.
»Ich auch«, meinte ein anderer. »Man verdient hoffentlich bei diesem einen Geschäft gleich so viel, dass man sich zurückziehen und auf seinen Lorbeeren ruhen kann.«
»Das versteht sich ganz von selbst. Wir stimmen bei.«
»Wir alle«, meinten auch die anderen.
»Gut«, sagte der Alte, »so wird also der Kaiser mit den Marschällen gefangen.«
»Die Garden?«
»Werden erschossen.«
»Die Damen?«
»Donnerwetter, ja. Sie werden uns jedenfalls ganz und gar beschwerlich fallen. Am besten wird es sein, man erschießt sie auch.«
»Aber erst, nachdem man sie ein wenig an die Lippen gedrückt hat?«
»Meinetwegen. Man muss ja auf jeden Fall erst sehen, wer sie sind. Vielleicht ist es möglich, auch mit ihnen ein hübsches Lösegeld zu erpressen. Aber ich denke, wir wenden bei diesem Fange alle mögliche Vorsicht an. Sind die Seile da?«
»Ja, da hinten liegen sie.«
»Wie viele?«
»3.«
»Das passt gerade. Für jeden Wagen eines. Wir ziehen sie in gehörigen Abständen über die Straße herüber. Drüben werden sie an einen Baum befestigt. Üben braucht nur ein Mann, sie zu halten. Den ersten Wagen lassen wir bis ans dritte, den zweiten bis ans zweite und den letzten Wagen bis ans erste Seil gelangen. In diesem Augenblicke werden, sobald ich kommandiere, die 3 Seile angezogen. Die Wagenpferde stürzen darüber hinweg und die Gardereiter auch.
Ja, das muss klappen, die Seile schnell her.
Es wird sich dann alles einige Augenblicke lang über und untereinander wälzen. Für uns ist dies aber Zeit genug, die Reiter kalt zu machen und die Herrschaften festzunehmen. Alles Übrige wird sich dann finden. Vorwärts, ihr Leute!«
Die Männer waren jetzt wie elektrisiert. Sie sprangen empor und trafen ihre Vorbereitungen. Dies nahm gar nicht lange Zeit in Anspruch, dann begab sich ein jeder auf seinen Posten und es herrschte tiefe Stille ringsumher.